Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich fange einfach mal an, eine Minute zu früh. Ja, alles Gute zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen. Hoffentlich ein erfolgreiches Jahr. Machen Sie Examen in diesem Jahr, selbstverständlich. Ne? Ja, klar, erstes Staatsexamen. Wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg. Nochmal, also dieses Grundstudium ist ja dadurch auch geprägt, dass es eben ein zentrales Staatsexamen ist. Das bedeutet, dass die Fragen, dass wir keine Ahnung haben, was da gefragt wird. Ja, keiner der Frankfurter Hochschullehrer ist im IMPP, also denkt sich diese Fragen mit aus. Und das bedeutet letztlich, dass sie sich auf dieses Staatsexamen mit Lehrbüchern vorbereiten müssen. Also letztlich wird hier Lehrbuchwissen gefragt. Und diese Vorlesung hier, das habe ich ja immer gesagt, ist nur sozusagen exemplarisch eine Einführung in die Biochemie, in die Physiologie, um sich dann anhand der Lehrbücher auf dieses Staatsexamen vorzubereiten. Wir schreiben ja auch, und ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen schon oder sicherlich die Klausur Bio 1 und Bio 2 geschrieben hat, wo wir sozusagen das auch nochmal üben. Nun, wir haben jetzt noch drei Vorlesungen. Also heute, nächste Woche und übernächste Woche. Und dann ist für uns hier das Semester zu Ende, für Sie natürlich noch nicht, aber für mich auch nicht. Aber ich bin dann in der Winterschule und anschließend in Davos, also die beiden letzten Wochen, da wird keine Vorlesung stattfinden, weil ich dann gar nicht in Frankfurt bin. Wir wollen uns in diesen drei Stunden nochmal beschäftigen mit einem oder zwei wichtigen physiologischen Wegen, also Biochemie im Sinne der Stoffwechselchemie, Stoffwechselbiochemie. Und wir hatten beim letzten Mal schon den Einstieg sozusagen gewählt hier über die Energiegewinnung der Heterotrophen, wo ich nochmal erinnere, dass die sogenannten autotrophen Organismen, also die Organismen, die tatsächlich in der Lage sind, Photosynthese zu machen, die mehr oder weniger praktisch das gesamte Synthesespektrum genetisch zur Verfügung haben, was wir ja nicht haben. Wir sind heterotrophe Organismen, also uns ist über die Evolution ist einiges an Biosyntheseleistung verloren gegangen. Das überlassen wir anderen Organismen in dieser Biosphäre sozusagen, von denen wir uns dann ernähren und wo wir diese Grundstoffe beziehen. Aber die autotrophen Organismen, die sind also in der Lage, Photosynthese zu machen und damit Kohlenstoff zu assimilieren, um daraus organische Verbindungen zu machen. Und die entscheidende organische Verbindung, die hier gemacht wird, sind Kohlenhydrate, genauer gesagt Zucker oder noch genauer gesagt Glucose. Glucose ist sozusagen das Mutterenzym aller organischen Biomoleküle, wirklich aller organischen Biomoleküle. Das ist ganz phänomenal. Also auf Glucose ist alles zurückzuführen, was in der Biochemie letztlich gemacht wird. Mit ein paar anorganischen Verbindungen, ein bisschen Stickstoff brauchen wir brauchen ein bisschen Phosphor, ja, und ein paar andere noch. Aber das entscheidende Molekül hier ist CO2, das dann mit Hilfe des Photosynthesesystems polymerisiert wird, aufgebaut wird zu Kohlenhydraten. Und das passiert unter Einbau von Wasser, sozusagen CO2 plus Wasser ergibt Kohlenhydrate plus Sauerstoff. Und von diesen primären Produkten leben wir als heterotrophe Organismen, ja, indem wir vor allen Dingen die Kohlenhydrate aufnehmen und den Sauerstoff aufnehmen, um daraus dann Energie zu gewinnen für die Biosynthesen, die wir auch selber machen müssen. Natürlich müssen wir Biosynthesen machen, anhand von bestimmten Bausteinen, möchte ich mal sagen, aber einiges davon übernehmen wir eben aus den autotrophen Pflanzen. Und dieser Prozess hier, der wird auch als Atmung bezeichnet, das ist das, wo wir drauf zusteuern im Rahmen dieser drei Vorlesungen nochmal. Hier nochmal dieses Prinzip, was ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt hatte. Wir haben die Ressourcen mit CO2, H2O und Stickstoff als anorganische Substanzen, Grundstoffe, die dann überführt werden in die Metaboliten, um dann die einfachen Zucker zu machen, beispielsweise die Mononukleotide, Aminosäuren und so weiter, und schließlich Biomasse zu machen. Und da, und wo wir uns jetzt mit beschäftigen, sind vor allen Dingen die Zucker, die einfachen Zucker, weil wir daraus dann sozusagen exemplarisch zeigen wollen, wie über Stoffwechselprozesse jetzt Energie gewonnen wird. Und um da einen Einstieg zu finden, möchte ich mit Ihnen ganz kurz die Zucker, wollen wir uns die Zucker einfach mal chemisch anschauen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das in der Chemie gehabt haben, in der pharmazeutischen, haben Sie in der pharmazeutischen Chemie Zucker besprochen? Ist das ein Thema da? Ja? Okay, dann können wir das relativ zügig machen. Das ist extrem wichtig, also biochemisch gesehen extrem wichtig. Deshalb bin ich auch, sagen wir mal, ein Anhänger der Chemie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe überhaupt kein Problem mit der pharmazeutischen Chemie, auch mit vielen Formeln habe ich gar kein Problem damit. Im Gegenteil, ich hoffe immer darauf, dass Sie ganz viel davon mitnehmen, um das dann hier in die Biochemie zu integrieren, denn Biochemie ist eben auch Chemie. Nun, wie gesagt, das wichtigste Biomolekül, überhaupt das wichtigste Biomolekül ist Glucose. Triviales Molekül eigentlich. Wir sehen hier die Glucose, eine Aldohexose. Also diese Zucker werden ja bezeichnet nach der Anzahl der C-Atome. 1, 2, 3, 4, 5, 6 C-Atome, also eine Hexose, ein Sechserzucker, eine Hexose. Und alle Zucker sind, besitzen eine Carbonylfunktion hier. Entweder ein Aldehyd oder eine Ketofunktion, also eine Carbonylfunktion. Und die Glucose ist eine Aldohexose, also eine Aldohexose, die eben an jedem C-Atom, bis auf diesem ersten hier, das ist, die hat die Oxidationsstufe eines Carbonyls, ja, also wohingegen alle anderen die Oxidationsstufe eines Alkohols besitzen. Also diese, wir haben hier fünf alkoholische OH-Gruppen, 1, 2, 3, 4, 5 und eine Carbonylgruppe. Und der Trick bei der ganzen Sache ist, dass jetzt diese Carbonylgruppe hier, eine Reaktion eingeht, mit einer dieser Alkoholgruppen hier, in diesem Fall an dem C5. Und wenn Alkohol mit einem Carbonyl reagiert, wissen Sie, was dann die funktionelle Gruppe ist? Ein Halbacetal, ganz genau, ein Halbacetal, ja. Und zwar kein Äther, ja. Also wenn Sie das hier sehen, ja, dann sagen die meisten oder sowas hier, ja, das ist ein Äther. Ja. Aber das ist natürlich kein Äther, sondern das ist ein Halb. Ein Äther entsteht aus zwei alkoholischen Funktionen. Aber wie haben wir eine Aldehydfunktion und einen Alkohol und daraus entsteht ein Halbacetal? Das heißt, die funktionelle Gruppe des Halbacetals ist nicht mit dieser Sauerstoffbrücke hier bedient hier, sondern in diese funktionelle Gruppe gehört diese OH-Gruppe mit hinein. Diese OH-Gruppe hier. OHCOC. Das ist die funktionelle Gruppe eines Halbacetals. Er hat einen ganz anderen Chemismus, so ein Halbacetal, als beispielsweise ein Äther. Ein Äther ist eine sehr stabile Verbindung, wohingegen ein Halbacetal alles andere als sehr stabil ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Und das Besondere an den Zuckern ist, dass sie eben aufgrund dieser Carbonylfunktion hier reduzierende Eigenschaften haben. Also es gibt sogenannte reduzierende Zucker. Das ist eben auf der Basis dieser Halbacetalfunktion hier, darauf ist das begründet. Nun, Sie sehen hier, dass wenn ich dieses Halbacetal hier form, also aus dieser Carbonylgruppe, diese Carbonylgruppe reagieren lasse mit dieser alkoholischen Gruppe hier, dann bekomme ich ein zusätzliches chirales Zentrum. Diese C-Atome hier, diese vier hier, die sind alle chiral, weil sie vier verschiedene Liganden haben. Also über Chiralität haben wir ja gesprochen. Dieses letzte C-Atom nicht, das CH2OH, das ist natürlich nicht chiral, weil hier zwei H stehen. Aber alle anderen sind chiral. Dieses ist zunächst einmal nicht chiral, weil es nur drei Liganden hat. Also deshalb kann es gar nicht chiral sein. Es müsste vier Liganden haben, um chiral zu sein. Aber wenn jetzt diese Carbonylgruppe hier reagiert mit diesem Alkohol, dann bekomme ich natürlich vier Liganden und dann bekomme ich ein zusätzliches chirales Zentrum. Und man nennt dieses C-Atom das anomere C. Das anomere C. Anomere C-Atom, das ist das C-Atom, was zusätzlich chiral wird, wenn diese Carbonylfunktion zu einem Halbacetal wird. Und das kann entweder in die Richtung gehen oder in die Richtung, also Alpha oder Beta. Und auf diese Art und Weise unterscheidet man Alpha-Zucker von Beta-Zucker. Und das ist, wie Sie sehen, ein Gleichgewicht. Die können sehr leicht ineinander umgeformt werden, aber es gibt ein Gleichgewicht, dass die Beta-Form zumindest bei der Glucose etwas überwiegt gegenüber der Alpha-Form. Aber es liegt in wässriger Lösung liegen beide Glucose-Formen vor, sowohl Alpha als auch Beta. Nun, dies wäre jetzt hier eine, um ganz kurz auf die Nomenklatur nochmal zu sprechen kommen, eine Pentose, 1, 2, 3, 4, 5, ja, eine Pentose, Aldose oder eine Pentose, Ketose, ja, hier ist die Carbonylgruppe ein Aldehyd, hier ist die Carbonylgruppe ein Keton, und diesen Zucker nennt man hier Ribose, diesen Zucker will man Ribulose nennen. Und das wäre jetzt Deribose, beziehungsweise natürlich so noch nicht, sondern erst die Reihe, ob das ein D-Zucker oder ein L-Zucker ist, die wird dadurch bestimmt, dass wir uns anschauen, hier das letzte asymmetrische C-Atom. Dieses C-Atom bestimmt die Zuordnung zu den L- oder zu den D-Zuckern. Ja? Hier steht das auf der rechten Seite, die OH-Gruppe, das ist das D-Ribose. Wenn es hier stehen würde, wäre das L-Ribose. Da oben, das ist das anomere C-Atom, das würde die Alpha- und die Beta-Reihe sozusagen bestimmen. Glucose hatten wir soeben schon besprochen. Hier in der Halbacetalform, hier sehen Sie diese OH-Gruppe, das ist die funktionelle Gruppe, die ist hier nochmal rot untermalt. Und wenn ich diese Aldohexose umwandle in eine Ketohexose, dann bekomme ich die Fructose. Jetzt sitzt die Carbonylgruppe an dem C2-Atom und jetzt reagiert dieses C2, dieses 2-Carbonyl reagiert hier wieder mit der vorletzten OH-Gruppe und macht die Fructose. Sehen wir, das wäre eine Glucose. Hier sehen Sie die Aldehydgruppierung und man könnte natürlich auch eine Fructose zeichnen. Hier reagiert jetzt diese Carbonylgruppe mit dieser OH-Gruppe und macht dann Glucose hier. Alpha-D-Glucose, Beta-D-Fructose, das ist natürlich keine Doppelbindung hier oben, sondern das ist C1, das ist C1, C2 und so weiter darstellen. Und Sie sehen jetzt hier einmal die pyranoide Form, die Pyranose-Form von der Alpha-Glucose und der Beta-Glucose und hier die furanoide Form der Fructose, die in erster Linie diese Furanoiden, also ein Fünfer, ein Heterozyklus mit einem Fünferring, vier C-Atome, fünf ausbildet hier 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre sozusagen der Ring hier für die Furanose. Es gibt dann noch Sessel- und Wannenformen, alles Mögliche. Da will ich im Einzelnen jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wir sollten ein bisschen die Grundstrukturen dieser Zucker natürlich kennen. Hier noch einmal die Umwandlung der Alpha-D-Glucose in die Beta-D-Glucose sind, das ist also das Halbacetal hier, ja, Halbacetal, funktionelle Gruppe OCOH. C, also das ist die ganze funktionelle Gruppe, also kein Äther, sondern ein Halbacetal. Das kann jetzt wieder aufgehen, das ist eine sehr, ich würde mal sagen, labile Bindung, möchte man sagen, sehr aktive Bindung, obwohl diese Zucker immer in wässriger Lösung in dieser heterozyklischen Form vorliegen, nicht in der linearen Form. Und dann kann eben durch Mutterrotation, wie man das nennt, die Beta-Form entstehen. Und die kann man unterscheiden, Alpha und Beta, durch die spezifische Drehung und so weiter. Das kennen Sie aus der Chemie. Und die Beta-D-Glucose, also die stabilere Form, die erkennt man daran, dass alle OH-Gruppen sozusagen immer in abwechselnd gegenseitiger Richtung stehen. Ja, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Das wär die Beta-D-Glucose. Und die Alpha-D-Glucose unterscheidet sich dadurch, dass eben dieses anomere C, bei einem anomeren C-Atom, die OH-Gruppe jetzt hier nach unten zeigt. Sie sehen schon, das ist etwas eng zusammen hier, deshalb ist das sterisch nicht so bevorzugt. Die stabilste Form ist die hier, aber die kommt eben auch zu bestimmten Teilen in wässriger Lösung vor. Wir haben hier ein Gleichgewicht zwischen den anomeren Formen. Und wenn Sie eins hier wegnehmen, wenn Sie mal hier ein Enzym jetzt dranhängen, das Beta-D-Glucose chemisch verändert, dann können Sie die komplette Glucose in dieses Gleichgewicht hineinziehen, nämlich so wie wir hier Substanz wegnehmen, also wenn ich wie gesagt eine Anschlussreaktion hier habe, eine Reaktion hier habe, wo ich ein Enzym habe, das diese Beta-D-Glucose chemisch verändert, dann wird aufgrund dieses Gleichgewichts stellt sich wieder das alte Gleichgewicht ein. Das heißt, entsteht weniger Alpha-D-Glucose wiederum zu mehr Beta-D-Glucose und so weiter. Und so können Sie über eine chemische Reaktion praktisch alle Glucose umwandeln. Also nicht nur die Beta-D-Glucose, sondern auch die Alpha-D-Glucose, obwohl das Enzym, das Sie hier einsetzen, sagen wir mal, spezifisch für die Beta-D-Glucose ist. Ja, also es wird praktisch komplett hier rübergezogen. Ein paar Zuckervarianten ganz kurz, die man sich merken sollte. Wir haben unter den Hexosen muss man sich natürlich die Glucose merken. Dies wäre hier die Alpha-D-Glucose, die Beta-D-Glucose, da stünde die OH-Gruppe hier äquatorial. Also ich habe immer gesagt, alternierend, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben und so weiter. Man könnte auch sagen, all-äquatorial, wäre Beta-D-Glucose, Alpha, bei Alpha-D-Glucose stehen alle OH-Gruppen äquatorial, bis auf diese Alpha-OH-Gruppe, die hier axial steht. Mannose und Galaktose sind zwei wichtige Derivate der Glucose. Ja? Also es gibt, wie gesagt, die Glucose ist das primäre Molekül, was aus der Photosynthese herauskommt. Ich brauche aber auch andere Zucker, also brauche ich Enzyme, die aus Glucose, sage ich mal, Mannose oder Galaktose machen. Das sind sogenannte Epimere, das heißt Epimerasen, sind also Enzyme, die bestimmte OH-Gruppen einfach umdrehen. Also hier zum Beispiel wir haben hier C1, C2, diese zwei OH-Gruppe, wenn die jetzt von äquatorial nach axial umgestellt wird, dann habe ich die Mannose. Man kann auch sagen, Mannose, so merke ich mir das, Mannose ist das 2-Epimer der Glucose. Ja, da muss man schon gut Bescheid wissen, um das zu verstehen, also um das deuten zu können. Aber wenn man weiß, dass diese Umwandlung der Stellung hier einen epimeren Zucker gibt, dann ist es ganz einfach. Dann ist nämlich die Mannose, wie gesagt, das 2-Epimer der Glucose, oder die Galaktose ist das 4-Epimer der Glucose, 1, 2, 3, 4, hier wird die OH-Gruppe nach oben gebracht. Also wir haben Glucose, Mannose, Galactose, das sind die drei wichtigen Zucker, die ich mir merken würde. Ja, viel mehr braucht man sich nicht zu merken. Galactose, das 4-Epimer der Glucose, Mannose, das 2-Epimer der Glucose. Ja, dann haben Sie schon einen Haufen gelernt. Dann haben wir Varianten der Zucker. Diese Zucker, die können Sie natürlich oxidieren, und zwar sowohl an C1 als auch an C6. Wenn ich sie an C6 oxidiere, dann bekomme ich die Uronsäuren. Merke ich mir so Uron für unten, ja, Uron, irgendwas muss man sich ja merken. Also hier wird sozusagen die OH-Gruppe an C6 oder wo auch immer, die sind jetzt Hexosen hier, die wird zweimal oxidiert, also vom Alkohol über den Aldehyd hin zur Säure, und ich bekomme dann die Uronsäure, die Glucuronsäure, die Manuronsäure und die Galacturonsäure. Dann gibt es Aminozucker, auch wichtig, vor allen Dingen bei Bakterien kommen die sehr häufig vor, und es gibt bestimmte, vor allem ganz wichtige Antibiotika, die solche Aminozucker tragen. Da sehen Sie hier Glucosamin, hier an Position 2 ist diese OH-Gruppe durch eine Aminogruppe ausgetauscht. Mannosamin oder Galactosamin. Galactosamin hier, das sind solche Aminozucker. Und dann als Pentosen muss man sich natürlich neben der Ribose, die ja ganz, ganz wichtig ist, die Ribose als Baustein der Nukleotide, der Ribonukleotide, die Xylose merken und die Arabinose. Ansonsten glaube ich nicht, dass man hier, sag mal, zu stark sich diese Formeln einprägen muss. Das vergisst man dann alles wieder. Ich weiß nicht, Sie können mal in alten Klausurfragen schauen, wie weit das geprüft wird. Aber ich glaube nicht, dass das sehr viel tiefergehend geprüft wird. Eine der ganz wichtigen Bedeutungen dieser Halbacetalgruppe, es gibt zwei Bedeutungen der Halbacetalgruppe. Die eine ist, dass diese Halbacetalgruppe ein Reduktionsmittel darstellt, ja, reduzierende Zucker, Fehling. Ja. Fehling können Sie sich noch erinnern, ja, Kupfer 2 nach Kupfer 1. Fällt dann aus, ja, die Fehlingsche Reaktion beruht auf dieser Halbacetal, oder Sie können auch sagen, auf dem Aldehyd oder dem Keton. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Halbacetalgruppierung jetzt eine Funktion, eine neue Reaktion eingehen kann, nämlich mit einer weiteren OH-Gruppe, mit einer weiteren alkoholischen OH-Gruppe zum Vollacetal. Also hier wird jetzt dieses ROCOH, diese Halbacetalfunktion, reagiert jetzt mit einer zusätzlichen OH-Gruppe. OH-OH, könnte man auch wieder sagen, das ist ein Äther. Nein, das ist kein Äther. Sondern hier reagiert ein Halbacetal mit einer alkoholischen Gruppe und macht ein Vollacetal. Ein Vollacetal, die funktionelle Gruppe sieht so aus, ROCOR. Das ist ein Vollacetal. Und das ist im Gegensatz zum Halbacetal eine sehr stabile Verbindung. Da ist auch keine Mutterrotation mehr möglich. Das ist nur hier möglich, hier nicht mehr. Dann ist sozusagen Alpha-Beta fixiert. Und das kennen Sie aus den Polysacchariden, entweder die Amylose, die ja Glucose-Einheiten, und zwar Alpha-D-Glucose-Einheiten sitzt, Zellulose, die eben Beta-D-Glucose-Einheiten besitzt. Okay, das war sozusagen der kleine Ausritt in die Zuckerchemie. Hier noch die Bildung eines wichtigen Disaccharids, nämlich die Saccharose. Saccharose ist ein Disaccharid aus D-Glucose und D-Fructose. Und zwar reagieren hier beide Halbacetal-Gruppierungen miteinander. Das muss nicht sein. Jede OH-Gruppe kann mit einem Halbacetal reagieren. Aber in diesem Fall hier bei der Bildung der Saccharose reagiert die C1-Position, das Halbacetal C1 der Glucose und das Halbacetal C2 der Fructose. Diese beiden OH-Gruppen reagieren miteinander und bilden dann Glucose Alpha 1 Beta 2 Fructose, sodass die Fructose kein Halbacetal mehr hat, was nicht zwingend ist. Normalerweise, Sie könnten sich auch vorstellen, dass Sie Glucose mit dem Halbacetal und dann sagen wir, eine zweite Glucose mit einem C4OH, ja, mit diesem OH, macht ein Acetal, dann hätte dieses Disaccharid an einem Ende noch ein Halbacetal und wäre sozusagen ein reduzierender Zucker. Hier bei der Saccharose sind beide Halbacetale in diese Acetalbildung eingegangen, sodass Saccharose ein nicht reduzierender Zucker ist. Ja, der macht keinen Fehling. Saccharose macht keinen Fehling im Gegensatz zu anderen Disacchariden, die sehr wohl einen Fehling machen. Wie das hier chemisch funktioniert, darauf will ich im Moment jetzt nicht eingehen, sondern wir wollen jetzt einsteigen in die sozusagen in die Nutzbarmachung dieses Zuckers, den wir ja bekommen haben, den wir sozusagen aufgenommen haben von photosynthetisierenden Organismen, also von Pflanzen in aller Regel. Ja, nehmen wir Glucose auf und können jetzt mit dieser Glucose hier, mit dieser Glucose können wir jetzt Energie machen, ATP machen. Und das läuft über einen ersten Prozess, den wir als Glykolyse bezeichnen, der endet in Pyruvat, wobei auch schon ATP entsteht. Dieses Pyruvat wird dann umgewandelt, das schauen wir uns im Detail an, in Acetyl-CoA, das dann in den Citratzyklus hineingeht, auch den werden wir uns anschauen. Und aus diesem Citratzyklus heraus kommen jetzt sogenannte Reduktionsäquivalente, also NADH und FADH2, ja, Verbindungen, reduzierte Verbindungen, Coenzyme in der reduzierten Form, die jetzt eingeschleust werden in die Atmungskette, um dann aus dem Sauerstoff, den wir aufnehmen, den uns die photosynthetisierenden Organismen liefern, ich habe gesagt CO2 plus H2O, gibt O2 und Glucose, also dieses H2O, was wir einatmen, ja, jetzt aus der Atmosphäre bekommen, da ist CO2 drin, da ist Sauerstoff drin. CO2 brauchen die Pflanzen, machen dadurch Glucose und Sauerstoff. Wir brauchen den Sauerstoff, den wir jetzt reduzieren, mit diesen Reduktionsäquivalenten NADH und FADH2 zu Wasser, und die Energie, die dabei frei wird, das ist ja die Knallgasreaktion, O2 plus H2, also 2H2 plus O2, gibt H2O, das ist diese berühmte Knallgasreaktion. Ja. Diese Energie, dieser Knall, Peng, ja, wenn Sie das im Reagenzglas machen, diese Uhr, der diesen ohrenbetäubenden Knall ergibt, ja, wenn wir das so machen würden, würden wir auseinanderfliegen. Ja. Jedes Mal, wenn wir einatmen, ja, Peng, ja, wird alles, das geht natürlich nicht. Also muss diese Energie sozusagen portionsweise abgegeben werden. Und das passiert im Rahmen der sogenannten Atmungskette an Membranen in den Mitochondrien. Und daraus wird dann Energie. Bei uns knallt es nicht, sondern wir machen ATP aus dieser Reaktion heraus, die wir dann wiederum brauchen, diese Energie, die wir dann wieder einsetzen können, um Biosynthesen zu machen. Also wir schauen uns jetzt an, wie man Glucose sozusagen hier letztlich umwandelt in Reduktionsäquivalente und CO2. Das ist das, so ist es entstanden. Glucose ist entstanden aus CO2 und H2O. Und so zerlegen wir das jetzt wieder im Rahmen der Glykolyse, des Citratzyklus und der Atmungskette eben zu Wasser und CO2 und Reduktionsäquivalenten. Nun, das Ganze läuft über Glucose-6-Phosphat, also die Glucose, die wir sagen, aufnehmen, durch Nahrung, ja, also wenn man Mars oder sowas essen, Glucose gibt es ja ohne Ende, viel zu viel eigentlich, ja, nehmen wir Glucose auf. Und diese Glucose, die muss dann in die Zelle hinein. Dazu gibt es einen Transporter, einen Glucosetransporter. Es wird natürlich durch Insulin gesteuert, wie man das aus der Allgemeinbildung kennt, ja, wird Glucose aufgenommen. Und dann während der Aufnahme umgewandelt in Glucose-6-Phosphat. Das heißt, Glucose wird mit einem Enzym, Hexokinase und ATP, umgewandelt in Glucose-6-Phosphat. Und das ist jetzt dieses Glucose-6-Phosphat ist jetzt kein Substrat mehr des Glucose-Transporters. Also wenn Glucose aus dem Blut aufgenommen wird durch den Transporter, durch die Membran geschleust wird und zu Glucose-6-Phosphat gemacht wird, dann ist diese Glucose in der Zelle gefangen. Kann nicht mehr raus, sondern sitzt jetzt in der Zelle drin. Das ist gut für unser Blut. Wir müssen ja unseren Glucosespiegel sehr konstant halten. Und das ist aber auch gut für die Energiegewinnung, denn die findet intrazellulär statt und nicht extrazellulär im Blut oder Plasma. So fangen wir sozusagen die Glucose ein und behalten sie in unseren Zellen, Muskelzellen vor allen Dingen. Ja, da sitzen viele Mitochondrien, die nachher die Atmung machen und hieraus läuft dann die Glykolyse. Nun, wie sieht das aus? Wir schauen uns diesen Reaktionsablauf an mit ein paar Formeln. Das ist hier relativ wichtig aus meiner Sicht, einfach damit wir auch mal sehen, dass Biochemie auch Chemie ist. Ja. Schauen wir uns hier die Formeln an, dann sehen Sie, dass das alles sehr, sehr logisch ist. Also wir starten aus hier mit Glucose und diese Glucose wird also bei der Aufnahme über den Glucosetransport. Glucose kann natürlich nicht durch eine Membran durch, ja. Es ist ein absolut wasserlösliches Molekül, es kann niemals durch diese Fettmembran durch und deshalb muss ein Transporter da sein, der diese Glucose aufnimmt, der nimmt es auf und gleichzeitig wird die Glucose, so wie sie in der Zelle ankommt, phosphoryliert mit ATP und einer Kinase, das haben wir beim vorletzten Mal besprochen, die Systematik der Enzyme, einer Hexokinase, also ein Enzym, das Phosphorgruppen an Sechserzucker hängt, Hexokinase, also zum Beispiel, die würde auch die Fructose phosphorylieren. Und zwar an der Position 6. Glucose 6 Phosphat, Sie sehen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6. An dieser Position 6 wird eine Phosphatgruppe drangehängt. Was ist das für eine funktionelle Gruppe hier? Ein Ester, ja. Das ist ein Ester. Ich habe Säure plus Alkohol, also Phosphorsäure plus Alkohol gibt Ester. Ja? Es wird also eine Esterbindung gemacht, Glucose-6-Phosphat. Und diese Glucose-6-Phosphat ist jetzt Substrat für das erste Enzym, kann man sagen, dieser Glykolysekette, der sogenannten Glucose-6-Phosphat-Isomerase. Hier wird nämlich jetzt Glucose-6-Phosphat in einem Gleichgewicht, das sieht so unidirektional aus, in Wirklichkeit ist es ein Gleichgewicht, umgewandelt in Fructose-6-Phosphat. Ich habe also jetzt, wenn ich, nehme mal an, ich habe Glucose-6-Phosphat und gebe jetzt diese Isomerase dazu in einem Reagenzglas, dann wäre nach einer gewissen Zeit, würde sich ein Gleichgewicht einstellen von Glucose-6-Phosphat und Fructose-6-Phosphat. Erstaunlicherweise liegt das Gleichgewicht ganz auf dieser Seite, also auf der Glucose-6-Phosphat-Seite und nicht auf der Fructose-6-Phosphat-Seite. Aber wie gesagt, es ist ein Gleichgewicht und aus diesem Gleichgewicht heraus kann alle Glucose letztlich hier umgewandelt werden. Das nächste Enzym ist nämlich ein Enzym, das an Fructose-6-Phosphat arbeitet. Deshalb muss ich diese Isomerase haben. Ich muss also aus Glucose-6-Phosphat Fructose-6-Phosphat machen. Das wird sehr ineffizient gemacht. Das Gleichgewicht liegt auf der Glucose-6-Phosphat-Seite. Aber dann kommt ein Enzym, die Phosphofructokinase, dass dieses Fructose-6-Phosphat mit ATP ein zweites Mal phosphoryliert und zwar jetzt an der Position 1. Die Position 6 ist ja schon mit Phosphor besetzt, aber die Position 1 noch nicht, sodass wir hier jetzt Fructose 1,6-Bisphosphat bekommen. Und dieses Enzym hier, diese Reaktion, die ist praktisch nicht reversibel. Das leuchtet auch ein, denn ich muss ja ATP reinstecken, also Energie reinstecken. Wenn ich das zurückholen wollte, das ist sehr, sehr schwer möglich. Jede Reaktion ist letztlich eine Gleichgewichtsreaktion, aber hier liegt das Gleichgewicht ganz auf der Seite von Fructose 1,6-Bisphosphat. Und da dies ja eine Gleichgewichtsreaktion ist, hier aber eine quasi unidirektionale Reaktion ist, überführe ich jetzt mit diesem Schritt, indem ich Phosphofructokinase dazugebe, sozusagen komplett alle Glucose in Fructose 1,6-Bisphosphat. Nochmal ein Experiment. Wir stellen uns vor, wir geben Glucose 6-Phosphat in ein Reagenzglas und geben Glucose 6-Phosphat-Isomerase rein und messen dann anschließend, das kann man machen, wie viel Glucose-6-Phosphat ist da und wie viel Fructose-6-Phosphat ist da. Und dann werden Sie sehen, es ist beides da und es ist mehr Glucose-6-Phosphat da als Fructose-6-Phosphat, wenn Sie das quantifizieren. Wenn Sie jetzt in dieses Reagenzglas Phosphofructokinase und ATP dazugeben, wieder kurz warten und wieder messen, habe ich Glucose-6-Phosphat? Nein. Habe ich Fructose-6-Phosphat? Nein. Ich habe praktisch alles umgewandelt in Fructose 1,6-Bisphosphat, ja? Solange ich ATP und dieses Enzym dazu habe. Also diese Reaktion läuft praktisch quantitativ. Und diese Fructose 1,6-Bisphosphat, das ist sozusagen jetzt das Substrat, das eine Sollbruchstelle hat für wiederum Enzyme, nämlich eine Sollbruchstelle an dieser Position hier, wo ich dieses C6-Molekül auseinanderbreche in zwei C3-Moleküle. Wir überlegen uns doch mal, was wir hier machen. Wir machen hier letztlich nichts anderes, als die 6C-Atome in der Glucose, die aus CO2 entstanden sind, aus 6CO2 entstanden sind, letztlich wieder in 6CO2 umzuwandeln. Und der erste Schritt ist, nämlich dieses C6-Molekül in zwei C3-Moleküle zerschlage. Ja? Und das macht eine sogenannte Aldolase, die sagen, eine Reaktion katalysiert, die Sie aus der organischen Chemie kennen sollten, die umgekehrte Reaktion, nämlich die sogenannte Aldolkondensation. Ja? Können Sie sich entsinnen bei Schubert-Zillowitz, Aldolkondensation, ja, wo Sie zwei Carbonyle haben, zwei Carbonylverbindungen, eine Aldehydgruppe und eine Ketogruppe, und hier an diesem C-Atom, in diesem aktiven C-Atom durch diese Carbonylgruppe findet hier eine Kondensation statt. Hier werden in die umgekehrte Richtung zwei C3-Moleküle in ein C6 und hier mache ich sozusagen katalytisch, also durch Enzym katalysiert, den umgekehrten Schritt, eine umgekehrte Aldolkondensation. Kriege hier also aus Fructose 1,6-Bisphosphat, Glycerinaldehyd-3-Phosphat und Dihydroxyacetonphosphat. Ganz kurz gucken, Glycerinaldehyd, Glycerin war dieser dreiwertige Zucker, ja, drei C-Atome, an jedem C-Atom eine OH-Gruppe, ne? Das ist ja kein Glycerin hier, sondern Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Also das ist sozusagen der Teil hier, wäre Glycerinaldehyd-3-Phosphat. Und das zweite ist Dihydroxyacetonphosphat. Aceton war CH3, CO, CH3, ja, aber jetzt Dihydroxyacetonphosphat da und da und an dieser Position hier ein Phosphor. Das ist der obere Teil hier dieser umgekehrten Aldolreaktion. Und auch hier gibt es wieder ein Enzym, eine Triosephosphat-Isomerase, die sozusagen diese beiden Moleküle ineinander umwandeln kann. In die Richtung und in die Richtung. Also das macht aus Glycerin Aldehydphosphat, Dihydroxyacetonphosphat und umgekehrt aus Dihydroxyacetonphosphat, Glycerin Aldehydphosphat. Das nächste Enzym ist die sogenannte GAPDH. GAPDH. Glycerin Aldehydphosphat Dehydrogenase. Das ist ein Enzym, das als Substrat Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat enthält und nicht Dihydroxyacetonphosphat, sondern Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat. Aber da Dihydroxyacetonphosphat isomerisiert werden kann in Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat durch die Triosenphosphat-Isomerase, ja, wird auch hier wieder dieses Substrat komplett hier letztlich umgewandelt in diese Thioester hier. Wobei hier eine Oxidation stattfindet, nämlich diese Aldehydgruppe, die wird jetzt zu einer Säuregruppierung aufoxidiert und dabei wird NAD nach NADH reduziert. NADH in diesem Kontext extrem wichtig, das ist ein Reduktionsäquivalent, das direkt in die Atmung eingeschleust werden kann. Allerdings eben nur eins hier, das ist relativ ineffizient. Also das ist ein energiereicher Thioester hier, der hier gebildet wird. Aus Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat wird oxidiert, wird diese Carbonylgruppe letztlich zu einem Carboxyl-Äquivalent, das ist ein Thioester hier, also aus einem Thiol und einer Säure, mit dieser Thioester. Und dann kommt es zur sogenannten Phosphorolyse. Dann wird mit anorganischem Phosphat, nicht ATP, sondern anorganisches Phosphat, wird hier genommen und wird dieser Ester hier gespalten zu einem, oder umesterifiziert, zu einem Phosphoester. Ja, jetzt habe ich 3-Phosphoglycerin-1-Phosphat. Also das ist jetzt eine Säure hier. Das war ein Aldehyd, also um eine Oxidationsstufe erhöht. 3-Phosphoglycerin-1-Phosphat. Und das ist eine so aktive Verbindung hier. Was ist das für eine funktionelle Gruppe hier? Phosphorsäure und Carbonsäure. Zwei Säuren geben ein Anhydrid. Ja? Dies war ein Ester, dies ist ein Anhydrid, das ist nochmal eine energiereichere Verbindung. Ja, diese Anhydridbindung, die wird jetzt gespalten und dieses Phosphat hier übertragen auf ADP. Also hier in diesem Schritt hier mache ich ATP. Das erste Mal. Hier habe ich ATP verbraucht, da habe ich ATP verbraucht und hier mache ich das erste Mal ATP. Und jetzt ist die ATP-Bilanz wieder ausgeglichen, denn ich habe hier einen ATP-Verbrauch und da einen ATP. Es sind zwei ATPs, die ich reinstecken musste, sozusagen, um bis hier zu kommen. Und jetzt mache ich aus einem 3-Phosphoglycerin-1-Phosphat, mache ich einen ATP, aber auf der C3-Stufe, davon habe ich zwei Stück aus der Glucose, sodass ich in diesem Schritt hier nach 3-Phosphoglycerat 2 ATP gewinne. Jetzt habe ich also 2 reingesteckt und 2 gewonnen. Jetzt ist die Energiebilanz wieder ausgeglichen. Also diese Substratkettenphosphorylierung, das muss man sich merken, das wird immer wieder auch gefragt, wer 3-Phosphoglycerin-1-Phosphat, ein Ester und ein Anhydrid, genutzt, um ADP zu phosphorylieren zu ATP und es entsteht dabei 3-Phosphoglycerat. Jetzt sehen Sie ganz deutlich hier, dass das eine Säuregruppe ist, dass hier diese Aldehydgruppe zur Säuregruppe aufoxidiert worden ist. Das sehen wir schon gleich da. Das nächste ist eine Mutase, eine Glycerat-Mutase. Hier wird sozusagen Mutasen, da wird nur verschoben, werden funktionelle Gruppen verschoben. Hier wird diese Phosphogruppe, die an 3 saß, jetzt nach 2 verschoben, also aus 3 3-Phosphoglycerat wird 2-Phosphoglycerat. Dies wird dann durch eine Enolase unter Wasserabspaltung hier zu Phosphoenol. Pyruvat, ja, also hier wird jetzt eine Doppelbindung eingeführt, weil ihr Wasser ausgeschleust wird. Und dieses Phosphoenol Pyruvat kann unter Gewinnung von ATP Pyruvat ergeben. Damit ist die Glykolyse sozusagen beendet. Das Prinzip der Glykolyse ist, aus einem C6-Molekül zwei C3-Moleküle zu gewinnen, aus Glucose Pyruvat zwei Stück und dabei zwei ATP reinzustecken und vier ATP rauszuholen, da zwei und da zwei, dass ich letztlich durch die Glykolyse zwei ATP gewinne. Das ist ein Riesenaufwand hier, um zwei ATP zu gewinnen. Und wenn wir darauf angewiesen wären, auf diese Energieausbeute, dann müssten wir ganz schön viel Zucker essen. Wäre vielleicht auch eine feine Sache, ja. Aber so funktioniert Biochemie nicht. Wir brauchen viel, viel mehr ATP, um sozusagen die Energie bereitzustellen, die wir für das Gros an Biosynthesen brauchen. Und dazu haben wir ja noch, haben wir noch drei C-Atome. Ja, wir wollen ja, oder eigentlich gesagt, sechs C-Atome in zwei Molekülen. Letztlich wollen wir die alle wieder zu CO2 machen. Und das, daraus können wir dann diese Reduktionsäquivalente gewinnen, um dann in der Atmung massenhaft ATP zu machen, wie ich Ihnen beim nächsten Mal zeigen werde. Okay.